die in den Kindergottesdienst gehen. Aber bevor ihr geht, bete ich für euch. Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Und danke, dass du die Kinder schon erwartest jetzt im Kindergottesdienst. Und wir bitten dich, sprich zu ihnen, wirke durch Thomas und Martina, dass sie deine Gegenwart erleben und das hören, was für ihr Leben relevant ist. Amen. Mich begeistert das, wenn mich beim Bibellesen altbekannte Texte ganz neu ansprechen, mit Aspekten, zu denen ich mir bisher keine Gedanken gemacht habe. Und das beginnt damit, wenn ich bei altbekannten Texten nicht gleich den bisherigen Gedanken folge, die man so denkt und erkennt hat zu diesen Bibeltexten, sondern dass ich mich neu auf den Text einlasse und Worte und Bilder auf mich wirken lasse, sodass neue Gedanken entstehen. Und vor allem Fragen. Fragen finde ich immer ganz wichtig. Ich lasse Fragen zu, denke auch mal verrückte Fragen, ohne gleich eine Antwort zu finden und auch ohne das zu erwarten, dass da eine Antwort kommen muss, weil Fragen an sich gut sind. Fragen regen zum Nachdenken an, erschließen neue Perspektiven und Einsichten. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen in eine altbekannte Geschichte aus dem Markus-Evangelium, ziemlich am Anfang des Wirkens von Jesus in den Tagen in Galiläa. Und ich möchte diese Geschichte mit euch abschnittweise betrachten. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Als ich diesen Text für die Predigt zum ersten Mal wieder gelesen habe, da hat mich eine Aussage angesprochen, nämlich es wurde bekannt, dass er im Haus war. Gemeint ist vermutlich das Haus von Simon Petrus. Dort hielt sich Jesus mit seinen Jüngern gewöhnlich auf, wenn er in Kapernaum war. Einige Tage vorher ging Jesus auch in dieses Haus und heilte dort die Schwiegermutter von Petrus von Fieber. Vorher war er in der Synagoge und lehrte. Und die Menschen damals waren beeindruckt. Das war sein erster Auftritt in der Synagoge. Sie waren beeindruckt von der Art und Weise, wie Jesus lehrte. Denn es heißt, er lehrte mit Vollmacht, nicht so mit leeren Worten wie die Schriftgelehrten. Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Vollmacht? Das griechische Wort für Vollmacht bedeutet von oben verliehene Gewalt. Von oben verliehene Gewalt. Jesus hatte also von seinem Vater, von oben, von seinem himmlischen Vater, die Gewalt oder die Erlaubnis oder den Auftrag, in seinem Namen zu reden. Und was er dann in seinen Namen sagte, das waren nicht seine Worte, sondern das waren Worte, die der himmlische Vater ihm gegeben hatte. Vollmacht ist also der im Auftrag eines Höheren etwas zu sagen oder zu tun. Und die Menschen damals in der Synagoge, die spürten sofort, da ist was anders. Das, was der sagt, das kommt von Gott. Und kurze Zeit später erlebten sie auch, wie Gott durch diesen Menschen wirkte. Markus berichtet in Kapitel 1 ab Vers 23, in der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Der fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an, verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber, was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat, fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich in ganz Galiläa, schreibt Markus. Und danach, nach dieser Austreibung des bösen Geistes, ging Jesus in das Haus von Petrus und Andreas und heilte dort die Schwiegermutter von Petrus. Und in diesem ersten Auftritt von Jesus in Kapernaum wird so sein ganzes Programm deutlich. Jesus predigte, er befreite und er heilte. Predigen, befreien, heilen. Diese drei Tätigkeiten ziehen sich durch das Leben von Jesus, durch die Evangelien. Das ist sozusagen das Programm von Jesus. Und das tat er in der Macht seines Vaters. Das war sozusagen sein Auftrag, den Gott ihm gegeben hat in diesem großen Projekt Erlösung der Menschheit, was mit dem Tod am Kreuz und der Auferstehung dann abgeschlossen wurde. Und hier wird deutlich, wie Gott in die Welt wirkt. Also Jesus ist ja Gott in der Welt sozusagen. Da ist Gott in die Welt hineingekommen und da wird deutlich, wie Gott in der Welt wirkt. Menschen hören seine Stimme, hören sein Wort. Menschen werden befreit von Mächten und von Zwängen und Menschen werden heil. Und das hat die Menschen angezogen. Und so schreibt Markus weiter, am Abend nach Sonnenuntergang, also waren immer noch im Haus von dem Petrus, am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle Kranken und von Dämonen besessene Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelte sich eine große Menschenmenge. Leute aus ganz Kapernaum waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und befahl den Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Am nächsten Morgen dann verlässt Jesus überraschend und plötzlich die Stadt. Er zog mit seinen Jüngern durch Galiläa und predigte, heilte und befreite. Wieder diese drei Dinge. Und jetzt kam er wieder zurück. Zurück nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Haus war, heißt es. Und wieder, es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal mal vor der Tür und er sagte ihnen das Wort. Und als ich das so gelesen habe, kam bei mir die Frage, was wäre, wenn bekannt würde, dass Jesus in unserem Haus ist? Hier in diesem Haus. Was wäre, wenn bekannt würde, Jesus ist hier in diesem Haus oder bei euch zu Hause? Wir gehen ja davon aus, dass Jesus hier ist. Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das sind wir. Und das haben wir am Anfang des Gottesdienstes auch so betont. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Er ist mitten unter uns. Was wäre, wenn das bekannt würde, dass hier Jesus ist? Würden die Menschen auch so zum Haus strömen, so wie damals in Kapernaum? Ich wünsche mir das, dass das hier so richtig voll wird. Nicht, damit wir viele Gäste haben oder viele Besucher haben oder große Zahlen haben, sondern damit Menschen Jesus begegnen, hier in diesem Haus. Wenn die Leute merken, da ist Jesus und da muss ich hin. Woran würden die Leute erkennen, dass Jesus hier im Haus ist, habe ich mich gefragt. Woran würde man erkennen, dass Jesus hier ist? Das sind keine einfachen Fragen und da gibt es auch keine einfachen Antworten dazu, aber es lohnt sich mal über diese Fragen nachzudenken. Woran würden die Leute erkennen, dass Jesus in unserem Haus ist? Was macht den Unterschied zu einem anderen Haus? Ich denke an diese drei Haupttätigkeiten, die ich schon genannt hatte. Predigt, autorisiert von Gott. Menschen würden merken, hier spricht Gott. Befreiung. Menschen würden von Mächten befreit und von Zwängen. Heilung. Menschen würden geheilt werden. Das war es, was damals die Menschen zu Jesus gezogen hatte, zum Haus von Petrus. Und das ist dann an diesem Haus auch passiert und im Haus. Und das haben die Leute weitererzählt. Die Leute damals haben erzählt, was sie an dem Haus oder in dem Haus mit Jesus erlebt hatten. Sie haben erzählt, da hat einer geredet, diese Worte waren von Gott. Da wurden Menschen befreit von bösen Mächten. Da wurden Menschen geheilt. Oder Menschen haben sogar selbst erlebt in diesem Haus von Petrus. Leute, ich war dort und da hat mich Gott angesprochen. Wie nie zuvor. Oder ich war dort und ich wurde befreit von einem negativen Zwang. Oder ich war dort und ich bin geheilt worden. Daran hat man damals erkannt, dass Jesus im Haus war. Daran würden Menschen erkennen, dass Jesus in unserem Haus ist. Und wie wäre das, wenn sich das dann rumspricht, dass Jesus so in unserem Haus hier wirkt? Wir haben ja diese kühne Vision von 109 Mitgliedern. Und wenn 100 neue dazukommen, hier stehen etwa 150 Stühle, wenn oben sind noch ein paar mehr, wenn 100 dazukommen, so eng wie in Kapernaum würde es noch nicht. Damals versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, heißt es, und sie hörten das Wort Gottes. Und jetzt richtet Markus unseren Blick auf eine ganz besondere Situation. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Das sind vier Menschen, manche sagen Freunde, wir wissen es nicht, ob es Freunde oder Angehörige waren mit des Gelähmten. Wir wissen sehr wenig über diese vier Menschen, wir wissen nur, es waren vier. Aber das Wesentliche, was wir von diesen vier Menschen erfahren, ist der Wunsch, einen Menschen zu Jesus zu bringen. Einen Gelähmten, der es nicht schafft, alleine zu Jesus zu kommen. Und der Gelähmte, der ist erstaunlich passiv in dieser Geschichte. Der macht gar nichts. Nur ganz am Schluss, wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, da wird er aktiv, dann steht er auf und geht. Ansonsten ist er nur passiv. Bis dahin lässt er alles so über sich ergehen. Er wird durch die Stadt zu diesem Haus geschleppt, dann befördern sie ihn die Außentreppe hoch und schließlich lassen sie ihn durch ein Loch hinab vor Jesus hin. Der Gelähmte ist nur passiv dabei, lässt alles mit sich machen. Ich dachte bei dieser Situation an Menschen, die auch irgendwie gelähmt sind. Vielleicht kennt ihr das auch, solche Menschen. Sie wissen ganz genau, Jesus würde mir gut tun. Jesus könnte mir helfen. Und es wäre gut, wenn ich bei Jesus wäre, aber sie sind wie gelähmt. Kennt ihr auch solche Menschen? Sie schaffen es nicht, aus eigenem Antrieb zu Jesus zu gehen. Die spüren, ich müsste eigentlich. Kennst du solche Menschen? Ich kenne jemanden aus meinem Umfeld. Diese Person hat schon gesagt, kannst du mal für mich beten? Und ich habe das gemacht, habe ihr die Hände aufgelegt, wie sie gebetet. Und sie weiß, eigentlich brauche ich noch mehr von Jesus. Eigentlich brauche ich diesen Jesus. Aber sie ist wie gelähmt. Sie schafft es nicht, von sich aus zu Jesus zu gehen. Und jetzt kommen die vier ins Spiel. Wir wissen nicht mal, ob es Männer oder Frauen waren. Wir wissen auch nicht, von wem die Initiative ausging. Von dem Gelähmten oder von den Vieren. Haben die vier gesagt, ey, da ist Jesus im Haus, komm, da gehen wir jetzt hin, der hilft dir. Oder hat der Gelähmte gesagt, Leute, ich habe gehört, Jesus ist in dem Haus von dem Simon Petrus. Kommt, schleppt mich dahin. Wir wissen es nicht. Und wir müssen es auch gar nicht wissen. Aber was mich beeindruckt an dieser Geschichte ist, dieses gemeinsame Anliegen der vier. Sie haben das Anliegen, diesen einen Menschen zu Jesus zu bringen. Und das verbindet sie. Und dafür setzen sie sich ein und sowas von entschlossen, dass sie sich von nichts, von dieser Menschenmenge nicht abhalten lassen. Sie geben nicht auf, weil da der Weg zu Jesus versperrt ist. Beharrlich und entschlossen verfolgen sie ihr Anliegen. Dich bringen wir zu Jesus. Und das begeistert mich, das beeindruckt mich. Da haben vier Menschen das Anliegen, einen Menschen zu Jesus zu bringen. Koste es, was es wolle. Die opfern ihren Feierabend. Die sitzen nicht wie die anderen im Haus und hören Jesus zu andächtig, sondern sie sind aktiv. Sie schleppen den Gelähmten zu Jesus. Habt ihr schon jemals jemanden auf ein Tuch oder auf eine Bahre getragen? Hier der Silas, der weiß wahrscheinlich, wie schwer das ist, jemanden mit einer Trage zu tragen. Dann noch eine Treppe hoch. Nicht runter. Bei uns neulich war die in der Nachbarschaft, die Feuerwehr hat einen Menschen geholt aus dem ersten Stock mit der Trage. Das ist anstrengend. Aber die lassen sich nicht entmutigen. Sie geben nicht auf. Und vor allem, sie werden kreativ. Sie kommen auf eine richtig verrückte Idee. Und damit machen sie sich zum Gespött der Leute mit dieser Aktion. Und sie nehmen auch in Kauf, dass es Ärger geben wird. Einfach so mal das Dach abdecken von jemandem. Mich beeindrucken diese vier. Und Jesus sieht ihren Glauben, heißt es später. Jesus sah ihren Glauben. Der Glaube, dass Jesus diesen Gelähmten heil machen wird. Das war ihr Glaube. Daran glaubten sie. Und weil sie daran glaubten, haben sie das alles auf sich genommen. Was motiviert mich, einen Menschen zu Jesus zu bringen? Ich bete täglich für einige Menschen, die ich gerne möchte, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie zu Jesus kommen. Ich wünsche mir so sehr, dass sie zu Jesus kommen. Was motiviert mich eigentlich dazu, habe ich überlegt. Dass die Gemeinde wächst, dass es hier voller wird, dass wir die 100 erreichen. Was motiviert mich, einen Menschen zu Jesus zu bringen? Was motiviert dich, einen Menschen zu Jesus zu bringen? Ich stelle mir dann vor, wie dieser Mensch heil wird, weil Jesus sein Leben verändert. Wie dieser Mensch begeistert von Jesus erzählt. Und das kommt ganz am Ende dieser Geschichte vor, nämlich Menschen verherrlichen Gott. Und das ist das Ziel, dass Menschen am Ende Gott verherrlichen. Das motiviert mich, Menschen zu Jesus zu bringen, damit er oder sie den Vater im Himmel verherrlicht. Und mich beeindrucken diese vier Gläubigen, die gemeinsam einen Menschen zu Jesus bringen. Sie verbindet dieses große Anliegen, diesen einen Gelähmten zu Jesus zu bringen, weil es er nicht schafft, alleine hinzukommen. Mich beeindruckt ihre Entschlossenheit, ihre Beharrlichkeit, das dran zu bleiben. Sie lassen sich nicht abbringen. Sie werden kreativ, sie riskieren sogar was. Und mich erinnern diese vier an das Prinzip der missionarischen Zellgruppen. Bevor eine missionarische Zellgruppe gegründet wird, finden sich Gläubige wie diese vier. Die tun sich zusammen. Sie haben das gleiche Anliegen, nämlich Menschen zu Jesus zu bringen. Ganz konkrete Menschen, die sie vor Augen haben. Und bevor sie anfangen, diese Zellgruppe erst zu gründen, tun sie sich zusammen, um für Menschen zu beten. Ganz konkrete Menschen. Auf einer Liste beten sie die ab. Sie lassen sich zunächst Menschen von Gott aus ihrem Umfeld zeigen, für die sie beten wollen. Vielleicht haben sie auch schon Menschen vor Augen. Und dann fangen sie an, wochenlang für diese Menschen zu beten. Immer wieder. Teilweise mit Fasten. Dass jeder einen Tag hat, wo er sagt, heute faste ich und nehme besonders Zeit, für diese Menschen zu beten. Das ist eine Last. Menschen zu Jesus tragen. Im Grunde tragen sie diese Menschen im Gebet zu Jesus. Und was mir hier durch diese Geschichte plötzlich deutlich wird, sie machen es gemeinsam. Nicht alleine. Ich bete schon lange alleine für meine 6 Menschen, für die ich wirklich jeden Tag bete. Und jetzt wird mir hier deutlich, ich kann das ja auch mit mehreren tun. Wie wäre das, wenn ich das mit 3 weiteren Leuten tun würde? Wie wäre das, wenn wir gemeinsam Menschen betend zu Jesus bringen? In der Zellgruppenbewegung tun sich Menschen zusammen und lassen sich von Gott Menschen zeigen, um sie zu Jesus zu bringen. Und dann tragen sie im Gebet zu Jesus. Und irgendwann kommt der Moment, wo sie dann sagen, jetzt ist es soweit, jetzt starten wir. Und dann starten sie einen Abend mit Abendessen und jede Zellgruppenabend beginnt mit einem Abendessen. Und dann laden sie diese Menschen ein. Und das Erstaunliche passiert, habe ich schon von etlichen gehört, die kommen wirklich. Sie lassen sich wirklich einladen und kommen. Wie wäre das, wenn ihr mit eurem Hauskreis anfangen würdet, Menschen betend zu Jesus zu bringen und sie dann in euren Hauskreis einladet? Das würde den Hauskreis natürlich verändern. Ihr müsstet das Programm und den Stil des Hauskreises vermutlich etwas ändern und nicht nur etwas, um auf diese neuen einzustellen. Wie wäre das, wenn wir mit unseren Hauskreisen anfangen würden, Menschen zu Jesus zu bringen? Die vier werden kreativ, weil es nicht so läuft, wie sie es gedacht hatten. Aber sie lassen sich nicht abbringen, weil es nicht gleich klappt. Es gibt für sowas eine schöne Bezeichnung. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Und wer etwas will, findet Wege. Kennt ihr das? Wer etwas nicht will, findet Gründe. Wer etwas will, findet Wege. Es hätte viele Gründe gegeben, diese Mission abzubrechen. Komm, es ist voll, wir gehen morgen nochmal hin. Aber sie waren entschlossen. Vielleicht ist morgen Jesus gar nicht mehr da. Hatten wir ja schon mal, war der nächsten Morgen weg. Von daher, lass es uns jetzt machen. Lass es uns nicht warten. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Und wer etwas will, findet Wege. Und sie finden einen Weg. Notfalls durchs Dach. Liebe macht erfinderisch, heißt es ja. Ne? Mich fordert diese Geschichte heraus. Wie kreativ sind wir vier, um Menschen zu Jesus zu bringen? Die Geschichte zeigt mir, ich muss mir dafür nicht alleine den Kopf zerbrechen. Ich muss nicht alleine kreativ sein, sondern ich kann mir 3, 4 Leute suchen, mit denen ich gemeinsam überlege, wie können wir diese Menschen zu Jesus bringen. Und mir ist aufgefallen, ich habe mir da noch so gar nicht konkret Gedanken gemacht, wie kann ich meine Menschen zu Jesus bringen. Ich habe nur gemerkt, dass der Klassiker, sie in einen Gottesdienst einzuladen oder in eine Veranstaltung hier in der Gemeinde einzuladen, dass der nicht geht. Das passt nicht zu ihnen. Ich brauche also andere Möglichkeiten, wie ich sie zu Jesus bringen kann. Mit welchen 3 Leuten könnte ich kreativ darüber nachdenken? Mit welchen 3 Leuten könntest du dich zusammenschließen und sagen, komm, lass uns gemeinsam überlegen, wie wir Menschen konkrete Menschen aus unserem Umfeld zu Jesus bringen. Und dann stellt sich mir eine herausfordernde Frage: Bin ich bereit, dafür auch was zu riskieren? Was bin ich bereit, dafür zu riskieren, einen Menschen zu Jesus zu bringen? Bin ich dafür bereit, mich zum Affen zu machen, lächerlich zu machen? Schau mal die an. Was machen die da? Nehme ich Ärger in Kauf? Der Petrus war sicher nicht begeistert, dass sein Dach aufgegraben wurde. Und dieses Stichwort Aufbrechen, das hat mich auch sehr angesprochen. Die vier mussten das Dach aufbrechen, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Was muss ich aufbrechen, um einen Menschen zu Jesus zu bringen, habe ich mich gefragt. Meine Gleichgültigkeit aufbrechen, meine Trägheit, meine Hemmungen, meine Ängste. Was muss aufgebrochen werden bei dir, vielleicht auch in unserer Gemeinde, damit Menschen zu Jesus gebracht werden? Und dann haben sie ihn runtergelassen. Und das ist auch ein schönes Bild. Sie lassen ihn runter und lassen ihn los. Jetzt liegt der Gelähmte vor Jesus und jetzt ist Jesus dran. Jetzt können sie nichts mehr machen. Sie können nur noch zuschauen durchs Loch. Und sie schauen, was passiert. Und Markus schreibt, als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Das ist Evangelium pur, was hier passiert. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und mit Sünden meint Jesus jetzt nicht einzelne Taten, sondern hier wird Grundsätzliches geklärt. Sünden trennen von Gott. Und Jesus handelt hier als Gott. Die Pharisäer, wie wir gleich noch lesen werden, die haben das sofort erkannt, was Jesus hier macht. Sehr argwöhnisch haben die gemerkt, der gibt sich hier als Gott aus, weil nur Gott Sünden vergeben kann. Und für sie ist das Gotteslästerung, weil nur Gott Sünden vergeben kann. Und genau das macht Jesus hier. Als Gott, als Mensch gewordener Gott, vergibt er diesen Menschen seine Sünden. Und wir wissen, Sünde trennt von Gott. Und Gott spricht zu ihm, die Sünden sind vergeben, die Trennung ist aufgehoben. Du bist mein Kind. Das ist Evangelium. Gott sagt zu diesem Gelähmten: Du gehörst jetzt zu mir. Die Trennung ist aufgehoben. Der Gelähmte, immer noch passiv, kann überhaupt nicht fassen, was da gerade eben mit ihm passiert. Eigentlich ist er ja hingebracht worden, damit Jesus die Lähmung wegnimmt. Jetzt nimmt er die Sünden weg. Mich fasziniert das in dieser Geschichte. Jesus klärt mit dem Gelähmten nicht erst die Motive, so nach dem Motto: Du weißt ja schon, du bist jetzt gekommen, weil du gelähmt bist, aber dein eigentliches Problem liegt tiefer, nämlich die Sünde. Kein Thema, spricht Jesus gar nicht an. Heißt, die Motive, weshalb sich jemand zu Jesus bringen lässt, sind erstmal gar nicht entscheidend. Hauptsache, wir bringen die Menschen zu Jesus. Was sie dort erwarten, das muss Jesus dann klären. Und Jesus klärt das auf seine Weise und er sagt: Ich will Beziehung mit dir. Und er stellt die Beziehung her, indem er die Sünden vergibt und die Trennung aufhebt. Jesus führt auch kein Bekehrungsgespräch mit diesem Gelähmten und der Gelähmte muss auch kein Übergabegebet sprechen. Vergebung geschieht einfach so an ihm, ohne dass er irgendwas dazu tut. Oder ohne dass er eingewilligt hat. Ist auch merkwürdig an dieser Geschichte. Ob der realisiert hat, was da gerade eben so mit ihm geschehen ist? Bei einer Prochristveranstaltung bei uns hier hat jemand an einem Abend ein Bändchen hier ans Kreuz hingebunden. Er hatte den Eindruck, ich soll das jetzt machen und mein Leben bei Jesus festmachen. Am folgenden Abend kam er wieder und fragte mich: Sag mal, was habe ich da eigentlich gestern gemacht, als ich das Bändchen dahin gebunden habe? Das war ihm noch gar nicht so richtig klar, was das eigentlich in letzter Konsequenz bedeutet. Ich habe es ihm kurz erklärt und habe gesagt: Alles Weitere erfährst du im Emmauskurs. Ich finde das so entlastend, was hier passiert. Die vier lassen den Gelähmten los, übergeben ihn Jesus und Jesus nimmt ihn als sein Kind an. Und damit könnte jetzt die Geschichte fertig sein. Sie könnten den Gelähmten jetzt nehmen und wieder nach Hause tragen, als Kind Gottes, als erlöstes Kind Gottes. Wenn dann nicht Jesus hätte noch ein Zeichen setzen müssen in dieser Geschichte. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem, Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie bei sich so überlegten und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf und nahm sogleich das Bett und ging vor allen hinaus. Es ist schon irgendwie interessant, warum Jesus hier geheilt hat, nämlich um seine Vollmacht zu bestätigen. Nämlich um zu zeigen, dass er wirklich von Gott autorisiert ist, Sünden zu vergeben. Das ist das eigentliche Motiv, weshalb er diesen Gelähmten heil macht. Ich glaube aber auch, Jesus heilte, weil Heil und Heilung einfach zusammengehören, weil ein ganzes Leben heil werden soll. Ob das gleich gemeinsam passiert oder zeitversetzt, da ist Jesus auch sehr kreativ. Letztlich aber geht es in dieser Geschichte um die Ehre Gottes. Und das wird am Ende der Geschichte deutlich. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Menschen haben Gott verherrlicht, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, weshalb wir Menschen zu Jesus bringen, dass Gott verherrlicht wird. Mir ist das kürzlich beim Lesen von Johannes 15 deutlich geworden, wo es darum geht, dass wir Frucht bringen sollen. Und da wird auch deutlich, was das eigentliche Ziel von Fruchtbringen ist, nämlich, dass der Vater verherrlicht wird. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, dass unsere Gebete erhört werden, dass alle unsere Gebete erhört werden, in Klammer, die das Ziel haben, dass der Vater verherrlicht wird. Und damit schließt sich der Kreis, Gebet. Im andauernden Gebet tragen wir Menschen zu Jesus. Mit dem Ziel, dass der Vater verherrlicht wird. Und diese Gebete werden erhört, sagt Jesus. Von daher dürfen wir davon ausgehen, wenn wir anhaltend darum beten, dass Menschen zu Jesus kommen, diese Gebete werden erhört. Amen.